Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir besprechen die Geschichte vom Kämmerer aus dem Mohrenland. Ich glaube, es ist gut, wenn ich von vorn noch mal lese. Nehmen Sie Platz, dann können Sie besser zuhören. Apostelgeschichte 8. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und gehe gegen Mittag auf die Straße, die von Jerusalem hinabgeht gen Gaza, die der Wüste ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Mohrenland, ein Kämmerer und Gewaltiger der Königin Kandace in Mohrenland, war nach Jerusalem gekommen, anzubeten, und zog wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Heilige Geist aber sprach zu Philippus: Geh hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte, dass der Mann den Propheten Jesaja las, und sprach: Verstehst du auch, was du liesest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er ermahnte Philippus, dass er aufträte und sich zu ihm setzte. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser: Er ist wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und still wie ein Lamm vor seinem Scherer, also hat er seinen Mund nicht aufgetan. Da antwortete der Kämmerer und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet solches? Von ihm selber oder von jemand anders? Und nun kommt unser Text für heute. Ich weiß, wir haben schon zweimal darüber gesprochen, ich muss noch ein drittes Mal. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing von dieser Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Meine Freunde, ich bin heute Morgen zurückgekommen von einer Evangelisation, die ich auf Rügen hatte in der DDR. Und ich muss schon sagen, so ein Besuch, Vorträge in diesem Teil Deutschlands, das ist immer eine aufregende und herzbewegliche Sache. Und ich möchte, ich könnte Ihnen das Bild zeigen, wie wir da, die Kirche, die ist vom Schwamm zerfressen und wird nicht repariert, und das Gemeindehaus war zu klein. Und da ist auf dem Kirchenhügel so ein wundervoller Platz, uralte Buchen. Und da saßen die Hunderte, die zusammengekommen waren, auf Bänken oder auf alten Fischkisten, die wir aus dem Fischkombinat organisiert hatten. Sie waren längst also ausgerochen, sie rochen nicht mehr nach Fisch, nicht? Das war herrlich, diese Kisten, die wurden abends, wenn es nachts regnete, umgekippt, und dann waren sie am nächsten Tag wieder trocken, nicht? Und von da ging der Blick dann hinüber auf die See, das war ein Bild, das kann man gar nicht beschreiben. Aber am schönsten für mich war eigentlich dies, dass in diesen Tagen 15 junge Pfarrer aus der DDR und eine Reihe Studenten und Studentinnen die Woche durch sich um mich versammelten. Eine Mannschaft. Und nach Gebetsgemeinschaft und Bibelbetrachtung zogen sie morgens los, den ganzen Tag. Immer zwei und zwei in die Häuser und luden die Leute ein und hatten Gespräche mit ihnen. Es war so urchristlich. Jesus sandte sie je zwei und zwei und sprach, so heißt in der Bibel, geht hin und verkündigt das Reich Gottes. So zogen sie jeden Morgen los. Und abends, wenn dann die Menge herbeiströmte und die Evangelisation begann, dann taten sie Dienst. Das war ein köstlicher Anblick, diese Schar dann am Schluss der Evangelisation zu sehen, wie sie vorne stand. Prachtvolle junge Menschen. Und sich bereit erklärten zur Seelsorge. Und wenn dann die Menge sich zerstreuten und ich ging nochmal über den Platz, dann war das wundervoll zu sehen, wie da so einer von ihnen stand und ein Trupp junge Burschen und so Matrosen, da liegen viele Schiffe da in Sassnitz, um sich her, und dann wurde munter diskutiert. Aber noch schöner war es, da und dort Da saßen diese Brüder mit irgendeiner Seele, die nach dem Heil fragte, im Gespräch. Vor meiner Seele steht so ein Bild wie so eine hereinbrechende Nacht. So ein junger Pfarrer mit fast mit bekümmertem Gesicht zu einem Mann anhörte, der sein Herz ausschüttete. Und dadurch fuhr es mich, genauso hat vor 2000 Jahren schon der Philippus mit dem Kämmerer geredet. Welche Bedeutung hat in der Geschichte des Reiches Gottes das Gespräch unter vier Augen? Das gehört so dazu, wissen Sie, das gehört dazu. Da vor 2000 Jahren auf dem Reisewagen der Kämmerer aus dem Mohrenland und Philippus und so heute in dieser modernen Welt mit all ihren unerhörten Problemen, so ein junger Mann im Gespräch mit jemand, der fragt, was soll ich tun, dass ich Frieden finde? Die Ewigkeit wird einmal aufdecken, wie viel Segen aus solchen Gesprächen herausgekommen sind. Ich bin froh, dass bei uns so im Jugendverein auch geführt werden. Aber meine Freunde, dass es zu einem gesegneten Gespräch kommt, dazu sind allerdings drei Voraussetzungen nötig. Dass es zu einem gesegneten Gespräch und nicht zu einem Gebafel kommt, dazu sind drei Voraussetzungen nötig. Und die zeigt uns unser Text. Ich lese nochmal. Philippus aber tat seinen Mund auf, fing von dieser Schrift an und predigte das Evangelium von Jesus. Drei Voraussetzungen, die nötig sind für ein gesegnetes Gespräch. Die erste: Es muss ein Zeuge da sein, der selber den Weg weiß zum Leben. Es muss ein Zeuge da sein, der selber den Weg zum Leben gefunden hat und geht. Der Herr Jesus hat einmal ein schreckliches Wort gesagt über die berufenen Seelsorger der damaligen Zeit, über die Priester und Schriftgelehrten. Ich will es Ihnen wörtlich zitieren: Lasst sie fahren! Sie sind blinde Blindenleiter. Wenn aber ein Blinder den anderen leitet, dann fallen sie beide in die Grube. Schreckliches Wort Jesu über die Kirche, in der er lebte. Blinde Blindenleiter. Von dem niederländischen mittelalterlichen Maler Pieter Bruegel gibt es ein erschütterndes Bild zu diesem Worte Jesu. Da steht so ein Trüpplein Blinder beieinander und haben sie an der Hand gefasst, damit sie sich nicht verlieren, aber sie wissen den Weg nicht. Und dann ist einer zu ihnen getreten, das ist sehr dramatisch, dieses Bild von Pieter Bruegel, da ist einer zu ihnen getreten und sagt dem Vordersten: Komm, gib mir deine Hand, ich führe euch, ich weiß den Weg. Und dann ziehen sie los, wissen Sie, wie so Kinder in der Kette, einer gibt dem anderen die Hand. Und der Mann, der sagt, ich will euch führen, ist selber blind. Und nun stolpern sie in eine schreckliche Grube hinein. Wenn man dieses Bild sieht, versteht man, das war von dem Maler ein Urteil und ein Gericht über die berufenen Seelsorger seiner Zeit, über die Kirche des Mittelalters. Blinde Blindenleiter. Man könnte über diese Überschrift ja meine Kirchengeschichte und alle Weltgeschichte schreiben, ja? Wie die Massen sich führen lassen von Menschen, die selber blind sind. Zu einem gesegneten Gespräch, das vor Gott Gültigkeit hat, gehört, sage ich, einer, der selber sehend geworden ist, der den Weg zum Leben kennt und geht Und das ist das Herrliche bei diesem Gespräch, von dem unsere Geschichte erzählt. Man möchte diesem Kämmerer aus dem Mohrenland, diesem Gewaltigen der Königin Kandace, diesem Äthiopier, diesem Afrikaner, dem möchte man gratulieren, dass er an solch einen sehenden Blindenleiter geraten ist, an einen, der den Weg kennt und weiß. Und so oft ich in meiner Bibellektüre an die Geschichte komme, da freue ich mich richtig, wie das hier gelaufen ist. Nicht, dass diese suchende Seele solch einen Mann, solch einen Seelsorger, solch einen Führer zu Jesus gefunden hat. Nun möchte ich darauf hinweisen, dass der Philippus diesem Kämmerer, diesem suchenden Mann auf dieser Reise, nicht seine eigenen religiösen Ideen offeriert und verzapft hat. Zwischen den beiden lag die Bibel, die aufgeschlagene Bibel, das Wort vom Propheten Jesaja. Und der Kämmerer fragt, was heißt das? Und der Philippus legt sie ihm aus. Und da erfuhren sie, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, meine Taschenlampe in der dunklen Welt und ein Licht auf meinem Wege. Ah, meine Freunde, wie ich ein junger Bursche war, in Sünden verstrickt und dann mich Gott erweckte. Da fand ich, es war im Kriege, ich war Soldat, in meinem Koffer eine kleine Bibel, hatte meine Mutter reingeschmuggelt und betete hinterher, gib, dass er sie eines Tages liest. Die finde ich genau im Moment, wie mein Herz schrie nach Frieden, wie ich erweckt war, wie ich Angst bekam vor Gott. Und kein Mensch darf aber den Weg zeigte. Mein Misstrauen gegen Militärseelsorge ruht daher, dass diese Pfarrer, die wir da hatten, patriotische Reden hielten, aber nichts wussten vom Weg zum Leben. Nichts wussten vom Weg zum Leben. Und dann schlage ich diese Bibel auf und da steht meinem lieben Sohn von seiner Mutter. Und darunter, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Verstehen Sie, in dunkler Nacht, wo ich keinen Weg sah, einmal Taschenlampe, dein Wort. Und dieses Licht wurde angezündet bei diesem seelsorglichen Gespräch. Ah, der Philippus wusste, was er tat. Und dabei geschah nun eine Sache, auf die bin ich selber gar nicht gekommen, hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht. Die muss ich Ihnen mal eben zeigen. Es wird uns berichtet, dass sie geraten waren an eine Stelle aus dem Propheten Jesaja. Und die hieß so, er, das Lamm Gottes, verstummte wie ein Schaf vor seinem Scherer und tat seinen Mund nicht auf. Und ein Vers weiter heißt, da tat Philippus seinen Mund auf und predigt im Evangelium von Jesus. Das steht ganz durcheinander. Er tat seinen Mund nicht auf. Da tat Philippus seinen Mund auf. Darf ich so sagen, weil der Sohn Gottes vor seinen Richtern verstummte, weil er unsere Schuld trug. Als sein Mund am Kreuz verstummte, weil er für uns Gericht trug. Da wurde uns das Recht gegeben, seinen Zeugen den Mund nun aufzumachen. Weil Jesus schweigen und still wurde, dürfen seine Zeugen nun laut schreien von dem Heil, das Gott geschenkt hat. Das war ein rechter Seelsorger, der Philippus. Und denke, das war kein Pastor. Ich sprach schon mal davon. Das ist für mich so beunruhigend, nicht? Wenn wir Seelsorger sagen, dann denken wir 8 Semester Theologie, Pastor, Talar und so. Und das war keiner. Das ist für mich sehr beunruhigend. Dass hier so Seelsorger gezeigt werden und über berufene Seelsorger steht blinde Blindenleiter. Aber ich wünsche, dass Sie begreifen, das ist für Sie auch sehr beunruhigend. Sind Sie Seelsorger? Ich wünschte, dass in unseren Gemeinden aus allen Ständen Menschen erweckt würden wie Philippus, die anderen den Weg zum Leben zeigen können. Können Sie das schon? Wenn Sie jetzt heute einer anspreche, wie der Kämmerer, sagen Sie mal, wer ist denn das Lamm Gottes? Können Sie darauf antworten? Oder sagen Sie, Sturen Gottes für euch, ich muss mit Pastor Busch drüber sprechen? Das ist keine Seelsorge, nicht? Da muss man mit Pastor Busch drüber sprechen. So erlebe ich das. Wenn Sie heute einer fragt, wie der Kämmerer, das Lamm Gottes, können Sie antworten? Wenn Ihnen einer heute den Weg läuft und packt aus und sagt, ich wollte Frieden finden und suchte ihn allerwärts, können Sie ihm antworten? Sie müssen sich selber jetzt die Antwort geben. Kennen Sie den Herrn Jesus, das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde wegträgt und die Gewissenheit? Kennen Sie die Kraft seines Blutes, die völlig neue Menschen schafft? Haben Sie Ihr Leben Jesus gegeben? Sind Sie auf dem Weg zum Leben? Und wissen Sie, ob er Sie angenommen hat? Wenn Sie auf diese Fragen nicht mit Ja antworten können, dann sind Sie überhaupt noch fern vom Evangelium und vom Heil Gottes. Und wenn Sie mit Ja antworten können auf diese Fragen, dann weiß ich, dann wird Ihnen Gott solche Kämmer aus dem Mohrenland, Sie brauchen gar nicht braun zu sein, es können auch weiße sein, können aber auch vielleicht braune sein, nicht? Heute läuft ja alles durcheinander. Dann wird Ihnen Gott solche Kämmer aus dem Mohrenland zusenden, an denen Sie den Philippusdienst tun können. Und ich wünsche Ihnen, dass Gott sie zum Segen setzt zu Menschen, für Menschen, wie er den Philippus für den Kämmerer zum Segen gesetzt hat. Aber nun zweites. Drei Voraussetzungen sind nötig für ein gesegnetes Gespräch. Ein Zeuge, der den Weg weiß. Zweitens, ein Herz, das nach dem Heil Gottes verlangt. Ein Herz, das nach dem Weg zum Leben schreit und begehrt. Seelsorgerliche Gespräche sind schrecklich unfruchtbar, wenn sie nur eine Diskussion über Probleme sind. Zu einem gesegneten Gespräch gehört auf der anderen Seite ein hungriges, heilsverlangendes Herz. So einer war ja der Kämmerer. Wir haben ihn nur kennengelernt und die regelmäßig hier sind, die sagen vielleicht, das hast du uns jetzt oft genug gesagt. Aber wissen Sie, man kommt von dem Mann ja nicht recht los. Er war ein heilsverlangender Mann. Hat das zuerst versucht mit dem Götzendienst in seinem eigenen Heimatland. Die waren Götzendiener. Und da wurde er nur friedeloser. Denn aller Götzendienst, aller Aberglaube führt in die Zonen der Dämonen. Es war mir so erschütternd zu sehen, in der DDR, wo nun in Schulen Atheismus propagiert wird und in allen Versammlungen, dass da auf einmal der Aberglaube, Besprechen, Zauberei in unheimlichem Vordringen ist. Verstehen Sie, wenn man Gott vertreibt, entsteht nicht ein leerer Raum, sondern strömen die Dämonen da hinein. Und um allen Götzendienst herum ist da wittert es von diesen finstern Mächten. Das hat diesen armen Kämmerer nur Unruhe gemacht. Und dann vernimmt er, wird ihm berichtet in Jerusalem, beten sie in einen Gott an. Und dann reist er mühselig dahin und fällt nur den blinden Leitern in die Finger, von denen Jesus gesprochen hat. Er findet Leute, die selber den Weg zum Leben nicht haben. Und da gibt der Mann noch nicht auf. Und da sitzt er nun auf der Heimfahrt und grübelt über dem Bibelwort. Wer macht das sein, das Lamm Gottes, das verstummt? Wer macht das Lamm Gottes sein, das der Welt Sünde wegträgt? Eine suchende Seele, die einfach keine Ruhe gibt. Meine Freunde, es ist etwas Geheimnisvolles um diese suchenden Seelen. In Äthiopien wohnten Hunderttausende von Menschen. Warum der eine? Warum macht der eine sich auf und sucht Frieden mit Gott? Die anderen waren ja ihren Götzendienst zufrieden. Warum der eine? Es gibt tausende von jungen Burschen in Essen. Warum so einmal einer da, der sich aufmacht und sagt, Ich muss unter allen Umständen mein Heiland kennenlernen. Ich muss ihm gehören. Etwas Geheimnisvolles, warum der eine? Wir stehen hier vor der ewigen Erwählung Gottes. Und wie seltsam anspruchsvoll diese suchenden Seelen sind. Das sind die anspruchsvollsten Leute von der Welt. Sehen Sie, dieser Kämmerer, er war ein reicher Mann über die Schatzkammern der Königin Kandazi. Und ein gewaltiger Mann damals um Sudan rum, mächtigen Reich. Macht und Geld, damit kann einer sich zufrieden geben. Ich kenne da manche kleine Nummer, die wäre froh, wenn sie ein bisschen mehr Macht und Geld hätte. Dann würde sie zufrieden sein. Und der Mann hat das in reicher Fülle und sagt, es genügt mir nicht. Mein Herz braucht was anderes und mehr. Und da hat er seinen Götzendienst. Und da sind auch Priester und haben sich redlich Mühe gegeben, ihre ollen Götzen an Mann zu bringen. Ach, sagt er, nein. Und dann geht er in den Tempel Jerusalem. Und da ist Kultus und Priester. Und da sind doch Hunderttausende gewesen, die haben gesagt, das genügt uns. Da sagt er mir aber nicht. Anspruchsvolle Leute, nicht wahr? Diese hungrigen Seelen. Ah, ich habe so einen Trupp da drüben bei meiner Evangelisation kennengelernt. Wissen Sie, wenn man da so hinkommt, und wir haben ja nicht viele Möglichkeiten zur Werbung, aber dann geht das so durchs Land. Und da kommt so ein Trupp junger Burschen und junger Mädels aus der Gegend von Cottbus. Das ist also weit weg. Ja, was ist mit euch los? Wie die reinkamen, nicht wie bei einer Umi. Ich dachte, was ist das für ein Trupp? So wie ein Stoßtrupp, die springen will, sahen so aus. Wir kommen aus der Gegend von Cottbus. Wir wollen die Evangelisation mitmachen. Ja, lieben Leute, wo wohnt ihr? Die Mädels hatten sich einfach Christenleute gesucht und hatten sich da einquartiert. Und die Jungs, die zelteten irgendwo am Strand, ob Sonne schien oder ob stürmte. Aber sie waren in jeder Bibelstunde und in jeder Abendversammlung. Und wann können wir sie sprechen? Und dann haben sie bis in die Nacht hinein um mich rumgesessen. Es war unbeschreiblich herrlich. Und dann habe ich gesagt, Kinders, hier sind doch Hunderttausende von jungen Leuten. Denen genügt nun dieser allmählich wachsende Lebensstandard. Und ist eine hübsche Natur hier. So Rügens Dummkammer und so. Und dann eure schönen großen politischen Parolen. Das sind doch Hunderttausende, denen das genügt. Uns genügt's nicht. Uns genügt's nicht. Wir wollen mehr. Oh, wie lieb Gott diese anspruchsvollen Seelen, die auch mit ein bisschen Christentum nicht genug haben, die einen Heiland finden müssen. Und wenn sie gefunden haben, noch nicht zufrieden sind, bis sie wissen, ob sie wirklich angenommen sind. Sie wollen es auch noch versiegelt haben mit dem Heiligen Geist. Und dann sind sie noch nicht zufrieden. Dann wollen sie, dass der Geist Gottes ihrem Herrn ähnlich macht. Und dann sind sie noch nicht zufrieden. Sie wandern los auf eine zukünftige neue Welt. Oh, wie lieb Gott die anspruchslosen, hungrigen Herzen, anspruchsvollen, hungrigen Herzen. Und ich wünschte auch, sie gehörten dazu und seien nicht mit so wenigen zufrieden. Und was ist das wundervoll, was für Mühsale diese hungrigen Seelen so auf sich nehmen. Was für Mühsale. Wir sprachen mal davon, eine Reise von Jerusalem bis Äthiopien, das waren fast 2000 Kilometer. Nicht mit dem Auto, nicht mit dem Flugzeug, nicht mit der Eisenbahn. Mit so einem Reisewagen mit Maultieren vielleicht oder Pferden, ich habe jedenfalls unsagbar mühselig. Das nahm der Mann auf sich. Sehen Sie, ich habe heute Nacht so 3 Stunden auf dem Hamburger Hauptbahnhof gesessen, nicht? Auf meinem Koffer. Und um mich herum so dieses Nachtleben des Hamburger Hauptbahnhofs. Menschen aller Völker, nicht? Da blieben sie, waren so an so einem Kasten, wo sie hell erleuchtet waren, da blieben sie da stehen, und Italienisch und Spanisch und Griechisch und wie das so in Hamburg ist. Und mein Geist beschäftigte sich mit dem Kämmerer. Und da habe ich wieder gewundert, dass da einer ist in einer Welt, die ja damals genauso war, der solche Mühsal auf sich nimmt, nur um Frieden mit Gott zu finden. Es fiel mir auf einmal, wie ich da auf meinem Koffer saß, eine kleine Szene ein, die ich in der Schweiz erlebt habe. Als ich eine Evangelisation in Chur gehabt, das ist am Fuß, nicht vom Engadinbergen, vom Julia. Und wie es zu Ende war, das Treffen am Bahnhof, eine Frau mit ihren zwei heranwachsenden Söhnen. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Waren Sie auch bei meinen Vorträgen? Ja, am Samstag und Sonntag. Ja, wo kommen Sie her? Und dann erfuhr ich das, nicht? Sie fuhr bis Thusis mit der Bahn. Und dann mit dem Omnibus die Via Mala hinauf. Und dann noch viele Stunden Wanderung bis zum einsamen Hof. Ja, woher wissen Sie überhaupt, dass da in Chur so Versammlungen sind? Oh, das spricht sich rum. Und denkt, die Frau mit ihren Buben macht so eine Reise, so eine umständliche, mühselige Reise, um mal zwei Abende zu hören. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Oh, so was Herrliches um diese hungrigen Seelen. Meine Freunde, wenn ich dran denke, wie viele gute Stunden meines Lebens ich zugebracht habe mit in Gesprächen, im seelsorglichen Gespräch mit Menschen, die immer neue Skrupel und immer neue Probleme und immer neue Fragen aufbrachten, dann weiß ich hier aus dieser Geschichte, zu einem gesegneten Gespräch gehört nicht ein problematischer, ein hysterischer, sondern ein suchendes und verlangendes Herz, das schreit, was soll ich tun, dass ich selig werde. Und ich denke, das hat der Philippus genauso empfunden, als er diesen Mann zu Jesus führte. Und nun sehen Sie, das ist eigentlich das Schönste an diesem Gespräch. Sowohl der Philippus wie der Kämmerer wissen, dass gar nicht der Philippus der Seelsorger ist. Der ist nur Wegzeiger zu dem wirklichen Seelsorger Jesus. Von ihm heißt in der Bibel, es ist die Geschichte des Kämmerers. Siehe, um Trost war mir sehr bange, aber du hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe, denn du wirfst meine Sünden hinter dich zurück. Haben Sie das erfahren, diese Seelsorge Jesu? Siehe, um Trost war mir sehr bange, aber du hast dich meiner Seele herzlich angenommen. Du wirfst meine Sünden hinter dich zurück, dass Jesus zwischen mir und meinen Sünden steht. Lassen Sie mich noch kurz ein Drittes sagen. Drei Voraussetzungen für ein gesegnetes Gespräch. Einer, der den Weg weiß. Einer, der ihn sucht mit ganzem Herzen. Und wenn Gottes Stunde schlägt. Ich möchte Drittes überschreiben. Wem Gottes Stunde schlägt. Da sitzt nun der Philippus, der den Weg des Lebens weiß und selber geht und Jesus rühmt. Und da sitzt der Kämmerer, der zuhört und es aufnimmt wie ein trockenes Land den Regen. Und da ist ein Dritter und hat die Hand im Spiel, doch Herr selber. Und Sie haben ja eben gehört, wie er die beiden so wunderbar zusammengeführt hat. Das war Gottes Stunde für den Kämmerer aus dem Ohrenland. Es gibt von Hemingway einen erschütterten Roman, Wem die Stunde schlägt. Ich möchte es geistlich sagen, wem Gottes Stunde schlägt. Jetzt war die Stunde Gottes für den Kämmerer. Gott hat ihm jetzt die Türen aufgetan. Und das ist das Herrlichste, was es geben kann, wenn ein Mensch die Stunde Gottes lebt. Und dass ich dies erfahren durfte auch in der vergangenen Woche, so unheimlich großartig. Wie eine Frau, die geplagt war mit dämonischen Mächten, mit Visionen und Toten, die sie sah, während der Verkündigung einfach zusammenbrach, weil sie es nicht mehr aushielt, diese Herrlichkeit der Botschaft, Gott hat dich lieb und will durch Jesus alle Sünden vergeben. Mitten in der Versammlung einfach diese Barmherzigkeit Gottes, die sie erreicht in der Botschaft, nicht mehr ertragen konnte. Und dann wurde sie da in so eine Wohnung gebracht.
Und es endigt damit, dass ich hinterher ihr die Hände auflegen durfte und wieder betete und sie wegging. Wissen Sie, das erleben dürfen, dass einem Menschen die Stunde Gottes schlägt, wo die große Wendung zur Errettung kommt. Wem Gottes Stunde schlägt, das ist schön. Aber meine Freunde, auch außerordentlich ernst. Und ich bitte Gott, dass jeder Gottesdienst für den einen oder anderen diese Stunde wird. Wenn er mich diese Stunde schlägt, sie schlägt er mich nicht sehr oft, dann muss man zugreifen. Der Apostel Paulus erzählt von seiner Gottesstunde so, ich sag's wörtlich, als es Gott gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, alsobald fuhr ich zu und besprach mich nicht mit Fleisch und Blut. Und so macht's der Kämmerer. Als es Gott gefiel, seinen Sohn seinem Herzen offenbaren, macht er dem Gespräch ein Ende. Und sehen Sie, das sind die gesegneten Gespräche, wo das Gespräch mit dem Menschen zu Ende geht, weil jetzt das Gespräch mit Jesus angeht. Und das ist ein ewiges Gespräch. Auf dem Grab Kierkegaards steht der Vers nicht, der mit den Worten schließt, dann will ich weiden mich an Lebensbächen und ewiglich mit Jesus sprechen. Und das ist erst das schönste, gesegnete Gespräch. Wir wollen jetzt beten. Ach Herr, unser Heiland, gib doch unter uns auch so verlangende und suchende Herzen und gib heilsgewisse und wiedergeborene Leute, die Seelsorger sein können. Ach Herr, mach uns doch frei von der Pastorenkirche, wo eine Gemeinde tot ist und schläft. Lass es unter uns zu diesem Fragen und Antworten kommen, zu diesem Gesegneten. Und schenke du, dass du dich offenbaren kannst in vieler Herzen. Amen.